Jesus, wir knien vor dir. Wir erheben unsere Stimme zu dir. Was für ein Gott bist du? Wir danken dir, dass du uns dieses Leben gegeben hast. Leben in einer anderen Qualität. Leben in einer anderen Dimension. Leben in einer Tiefe des Heiligen Geistes, die du uns schenkst. Was für ein Gott. Danke, dass wir das an diesem Sonntagmorgen so für uns neu nehmen dürfen, dass du uns dazu einlädst, in diese Qualität des Lebens mit dir. Danke, du wunderbarer Herr, wir beten dich an und wir geben dir die Ehre. Lass den Heiligen Geist jetzt so in dein Herz hineinwirken, während der Predigt, während dem, was heute Morgen hier vor Ort und in deinem Wohnzimmer geschieht. Es ist die Kraft Gottes, die dich berührt, die zu dir kommt und die ganz konkret in deine Situation hineinspricht. Danke, Herr, dass du in unserer Mitte bist. Danke, dass du jetzt wirkst. Ich heiße euch herzlich willkommen heute Morgen zu unserem Online-Gottesdienst hier in Velbert, im tief verschneiten Velbert. Wir haben heute Morgen Schwierigkeiten gehabt, hier in unser Gemeindehaus zu kommen und sind trotzdem da. Ein ganz paar wenige Besucher, die kein Internet daheim haben oder die allein sind, die sind hier und ihr anderen seid online. Ich freue mich, dass wir in dieser Weise heute miteinander in diesem Gottesdienst verbunden sind und dass du dabei bist. Gebet, wenn es beim Beten klemmt, das ist heute unser Thema und damit schließen wir unsere Predigtreihe über das Gebet ab. Am nächsten Sonntag werden wir in das Thema der Vision unserer Gemeinde, die wir verschiedene Bereiche haben, hineingehen. Aber ich bin total dankbar für diese 21 Tage des Gebets, die wir in dieser Zeit gehabt haben. Wir haben das Gebetszelt aufgebaut. Ich habe euch heute Morgen noch mal ein Bild davon mitgebracht. Wenn ihr noch mal die Impulse nachschauen wollt, die wir in diesen 21 Tagen gehabt haben, dann geht bitte auf unseren Instagram-Channel und dort könnt ihr sie alle anschauen. Das waren wirklich Impulse von tiefer Qualität oder von hoher Qualität, sehr tiefgehend. Und wir haben viel Zeit im Gebet verbracht. Das war schon eine Challenge, jeden Morgen um 6 Uhr entweder zu Hause dabei zu sein oder hier dabei zu sein. Heute Morgen habe ich es nicht ganz geschafft, weil ich eine kleine Weckersegnung vorgenommen habe. Und deswegen war ich etwas zu spät. Aber es war eine richtig, richtig gute Zeit. Und es geht weiter an jedem Abend um 20.20 Uhr in unserem Gebetsraum. In dieser Woche hatten wir auch prophetisches Gebet. Das war eine starke Erfahrung, das auch mal so über Zoom zu tun. Wir hatten das bisher nur so in Face-to-Face gemacht, aber in dieser Woche haben wir das mehrfach gemacht und auch in der vergangenen Woche, dass wir Leute eingeladen haben in unseren virtuellen Gebetsraum und da prophetisch für sie gebetet haben. Und das war richtig, richtig gut. Ich bin total dankbar für diese verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben, auch im Online-Bereich. Corona bremst uns nicht aus. Corona macht uns kreativ, neue Ideen zu haben. Und unsere Online-Connect-Group Stay at Home, Minette hat das schon ausführlich gesagt, die sind eine weitere Idee dazu, wie wir euch versuchen wollen, mit hineinzunehmen, zu motivieren, dass wir Reich Gottes bauen, auch in dieser Phase unseres Lebens. Ich möchte euch heute Morgen in eine Geschichte aus dem Alten Testament mit hineinnehmen. Ich liebe es, Geschichten aus dem Alten Testament anzuschauen und diese Geschichten dann auszulegen auf unsere Situation in unserer heutigen Zeit. Manche Geschichten im Alten Testament, die erschließen sich nicht einem gleich so total. Da muss man tief reingehen, ein wenig studieren. Und so wollen wir das auch heute Morgen tun, indem wir uns 2. Könige Kapitel 3, Vers 1 bis 21 anschauen. Ich lade dich ein, dass du deine Bibel zur Hand nimmst, dein Handy mit dem Bibeltext und dass du parallel, während ich darüber predige, diesen Text vor Augen hast. Wir wollen das so als einen Startpunkt nehmen und dann in auch eine Anwendung in unser Leben hineingehen, auf genau auf diese Frage, was tun wir, wenn es bei uns im Beten klemmt. Ich will uns mal versuchen, ein wenig mit in diese Geschichte hineinzunehmen, die wir hier im Alten Testament finden. Da ist der König von Israel, da ist der König von Juda und da ist der König von Moab und der König von Edom. Ich habe euch heute Morgen eine kleine Karte mitgebracht. Auf dieser Karte könnt ihr jetzt darüber ein wenig sehen, wie das damals so war. Ihr seht also das Königreich von Israel nördlich von Jerusalem in der Nähe des See Genezareth. Darunter lag das Königreich Juda. Die waren ja mal ein Reich gewesen, aber wurden dann geteilt. Und der König David gehörte das alles zusammen. Später wurde das dann geteilt. Dann sehen wir weiter unten das Königreich Edom und dann sehen wir das Königreich Moab, das ist das heutige Jordanien, dann rot eingefärbt, der heutige Gazastreifen, das Gebiet der Philister. So eine Karte sich mal anzuschauen, gibt einem ganz viel Aufschluss darüber, über diese Spannungen, die auch heute in diesem Bereich noch da sind und die damals schon eigentlich angelegt waren durch Auseinandersetzungen, die zwischen den Völkern da waren. Wir lesen im 2. Könige Kapitel 3 vom König Joram. Der König Joram hatte ein Problem, das ihm gegenüberstand und er hatte auch ein Erbe von seinem Vater, das war der Ahab. Seine Mutter Isabel, die war ja auch ziemlich berühmt, berüchtigt und sein Vater Ahab, der viele Dinge getan hat, die Gott nicht wohlgefallen haben. Er hat zum Beispiel die ganzen Baalspriester zusammengetrommelt und dann, die in seinem Reich eine besondere Bedeutung gehabt haben, dann war der Prophet Elia da und es kam zu diesem Showdown auf dem Karmel, wo die Baalspriester gebetet haben und wo Elia gebetet hat und wo dann die Frage war, wer ist der Gott, der wirklich regiert, der Himmel und Erde in seiner Hand hält und der Gott Israels ist. Und man hatte es dann so als ein Kriterium dargestellt, welcher Gott Feuer vom Himmel fallen lässt, wer antwortet, der ist der Gott Israels. Und wir wissen, dass Elia sich in dieser Situation mega allein gefühlt hat, aber Gott hat sein Gebet geantwortet. Er hat Gott wirklich in wunderbarer Weise gedient, aber er hat dann das auch als eine innere Bedrückung erlebt, die ganze Herausforderung, die geistlich für ihn damit verbunden war. Nun, was war mit Ahab gewesen? Ahab hatte den König von Moab tributpflichtig gemacht und er hatte gesagt, dass er ihm in jedem Jahr ganz viel Tribut zahlen müsste. Es ging da um hohe Tributzahlungen im Sinne des Zweiten Weltkrieges oder des Ersten Weltkrieges. Dort waren ja Reparationszahlungen nötig, die Deutschland zum Beispiel leisten musste. So ähnlich war das da gewesen. Er musste 200.000 Stück Vieh pro Jahr, das muss man sich mal vorstellen, die musste der König von Moab an den König Joram abdrücken. Und dann hat er irgendwann gesagt, hey, also der König von Moab, nee, das will ich nicht mehr weiter tun. Ich will nicht jedes Jahr diese 200.000 Stück Vieh, das sind ja, ist ein Gegenwert von mehreren Millionen Euro, würde ich mal heute schätzen. Ich habe keine Ahnung, was heute ein Stück Vieh kostet, aber das ist eine richtig, richtig große Summe, die der er bezahlen musste. Und dann hat er gesagt, okay, ich will nicht mehr hier diese Tributzahlung machen und hat sich aufgelehnt dagegen. Nun, wir sehen, dass Ahab, dass Joram das überhaupt nicht gefallen hat und so hat er dann versucht, das Ganze zu klären. Und jetzt müssen wir noch mal auf die Karte gucken, damit wir das Ganze ein wenig besser verstehen. Er hat dann dem König von Juda gesagt, das war der Jerobeam, und er hat dem König von Edom gesagt, hey, könnt ihr mit mir in den Krieg ziehen gegen den König von Moab? Wir müssen diese ganze Geschichte hier mal klären. Sie haben sich also zusammengetan. kann. Denn es war ja klar, der König von Israel konnte nicht einfach so durch das Königreich Juda hindurchziehen. Und obenrum war auch ein bisschen schwierig. Da ist nämlich das Tote Meer dazwischen. Und so sind sie untenrum gezogen, haben sich zusammengetan und haben dann Krieg geführt gegen den König von Moab. Dann kamen sie in eine schwierige Situation hinein. Die schwierige Situation war, dass sie kein Wasser mehr hatten. Sie sind 7 Tage unterwegs gewesen und das ganze Heer und das ganze Vieh hatte kein Wasser mehr. Nun, was geschah in dieser Situation? Die Könige haben sich beraten. Der König von Israel hat gesagt, ja, wir müssen jetzt mal gucken, gibt es denn hier nicht einen Propheten des Herrn? Wir müssen den Herrn befragen, was er in dieser Situation zu sagen hat. Das ist so ganz typisch menschlich, wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn wir in Herausforderungen sind, dass wir dann auf einmal anfangen zu beten und dass wir dann Gott suchen. Und es ist wichtig, dass wir nicht nur in solchen Situationen Gott suchen. Aber jetzt wollen wir erstmal den Bibeltext lesen, der uns hilft, das Ganze ein wenig näher zu verstehen. Sie haben dann die Idee bekommen, dass der Elisa, der Nachfolger vom Elia, da gewesen ist und dass sie den rufen könnten und sagen könnten, komm Elisa, frag du den Herrn für uns, ob du ein Wort vom Herrn für uns hast und ob du Offenbarung für uns hast, was in dieser Situation geschehen soll. Und ich lese jetzt den Vers ab Vers 15. Elisa war dann innerlich so eigentlich böse. Er hat gesagt, ich will mich hier nicht missbrauchen lassen, einfach nur in dieser Situation gerufen werden und dann so der Notnagel zu sein, der Hanswurst zu sein, der gerufen wird, wenn es dann schwierig ist. Und dann soll der Prophet kommen und dann soll der Prophet beten. Aber lesen wir das erstmal selber. Lasst jemand holen, sagte der Elisa, der die Harfe spielen kann. Während die Harfe gespielt wurde, kam die Macht des Herrn über Elisa. Und er sagte, so spricht der Herr, hebt in diesem Tal überall Gruben aus. Denn so spricht der Herr, ihr werdet weder Wind noch Regen sehen, und doch wird dieses Tal voll Wasser laufen. Ihr werdet genug für euch selbst haben und für euer Vieh und für andere Tiere. Doch das ist dem Herrn noch zu wenig. Denn er schenkt euch auch den Sieg über die Moabiter. Ihr werdet schönen und gut befestigten Städte erobern, ihre Bäume umhauen, ihre Quellen zum Versiegen bringen und ihr gutes Ackerland in eine Steinwüste verwandeln. Ich habe jetzt noch ein wenig weiter gelesen, als ich euch vorbereitet hatte. Lass uns genau in diese Geschichte hineinschauen. Elisa war blockiert, um in dieser Situation wirklich geistlich zu reagieren. Aber wir schauen noch mal hinein in die Könige. Wie ging es ihnen dabei? Eigentlich sollten diese Könige, die auch ein gewisses Gottesverständnis gehabt haben, hätten sagen können, ja, wir wenden uns selber auch an Gott. Aber sie haben ein Erbe mit sich herumgeschleppt, ein familiäres Erbe, das sie belastet hat. Beim König Joram sehen wir ganz klar, dass sein Vater Dinge getrieben hat, die nicht gut waren. Und seine Mutter erst recht. Ahab und Isabel. Schaut euch die Story mal an. Ist eine hochinteressante Geschichte. Und der Joram als Sohn, als Nachfolger, wurde übrigens mit 18 Jahren König. Ein ziemlich junges Alter, um König zu werden, würde ich sagen. Aber er war so in dieser Familienlinie, in dieser Familiengeschichte drin. Auf der einen Seite hat seine Familiengeschichte ihm eine relativ gute Ausgangsposition gebracht, nämlich dass er diese Tributzahlungen bekam, was sein Vater auf den Weg gebracht hatte. Aber da war ein geistlich schweres Erbe da, was ihn belastet hat. Und er fing an aufzuräumen. Er hat angefangen, Götzendienst abzuschaffen, aber er hat das nicht alles und nicht konsequent gemacht, sondern er hat noch ein paar Dinge übrig gelassen. Wenn ihr das ganze Kapitel studiert, dann seht ihr, dass er nicht klar und konsequent war. Wir brauchen manchmal den Mut, um innerliche Hindernisse zu überwinden, uns von unserer Familiengeschichte, von dem, was an Druck auch seitens der Familie auf uns liegt, was an Erwartung, was an Erbe auf uns liegt, Wir müssen manchmal den Mut haben, uns davon zu lösen und wirklich zu sehen, was legt Gott Neues in unser Leben hinein. Schau einfach in deine persönliche Familiengeschichte hinein. Gibt es Momente, die belastend für dich wirken, die auch dein geistliches Leben, die Offenheit überhaupt zum Gebet, die das blockieren in dir? Dann möchte ich dich ermutigen, das selber für dich so auszusprechen und zu sagen, ich trenne mich, ich löse mich bewusst von dieser Geschichte. Joram hat das nur teilweise geschafft. Und so war dieser alte Einfluss da. Familien können sehr guten Einfluss haben und haben oft sehr guten Einfluss. Aber manches in unserer Familiengeschichte kann auch einen negativen Einfluss haben. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal einen Blick auf Elisa werfen. Was hat Elisa getan? Elisa, er war ja als Nachfolger von Elia unterwegs. Und er hat gesehen, wie Elia mit dem feurigen Wagen gen Himmel gefahren ist. Diese Geschichte kennen Bibelleser ganz gut und auch aus der Kinderstunde kennen wir diese Geschichte, wenn wir denn in der Kinderstunde waren. Aber nicht so sehr bekannt ist, dass der Elisa ganz einfach ein Diener des Elia war, der ihm geholfen hat, seine täglichen Pflichten zu erledigen, seine Notdorf zu errichten. Die Bibel sagt das so bildlich gesprochen, er hat Wasser über die Hände von Elia gegossen. Er war bereit zu dienen. Er war bereit, einfache Aufgaben zu übernehmen. Und das hat ihn autorisiert, das hat in seinem Leben ganz viel Neues freigesetzt. Und dann kommen wir mal zurück zu dem König Joram. Wie hat er denn versucht, das Problem zu klären? Er hat nicht Gott gesucht. Er hätte Gott in dieser Situation suchen können. Er hätte den Propheten ja schon viel früher befragen können und zu Gott kommen können. Aber nein, er macht erstmal eine menschliche Geschichte. Er versucht eine menschliche Lösung. Das liegt uns ja auch meistens total nahe. Wir versuchen erstmal, das selbst in die Hand zu nehmen. Weißt du, dass dich beim Gebet blockieren kann, wenn du etwas selbst in die Hand nimmst? Und ich möchte das so heute Morgen als einen praktischen Tipp mit in die Hand, an die Hand geben. Nimm das nicht selbst in die Hand, sondern überlasse dein Recht Gott. Suche Gott. Wenn wir versuchen, uns selbst das Recht zu verschaffen, meistens wirkt das zu so einer innerlichen Blockade. Und wir haben keine Freiheit mehr zum Gebet, uns wirklich an Gott zu wenden. Meine Ermutigung heute Morgen an dich ist, wende dich zum richtigen Zeitpunkt an Gott. Warte nicht zu lange ab. Warte nicht erst ab, bis zu viel schiefgelaufen ist. Und so spreche ich es gerade in deine Situation hinein, der du heute Morgen am Bildschirm sitzt. Bei dir ist ganz viel in den letzten Wochen so scheinbar den Bach runtergegangen. Du merkst, dass es gar nicht mehr so funktioniert, wie du es gerne möchtest und gerne hättest. Heute Morgen ist die Ermutigung an dich, wenn es bei dir beim Beten klemmt, warte nicht ab, sondern suche Gott, nimm die Dinge nicht selbst in die Hand. Wende dich an Menschen und gegebenenfalls, wenn du alleine nicht damit klarkommst, dann rufe dir andere Beter. Dann nimm Kontakt zu Menschen auf, nimm Kontakt zu unserem Gebetsteam auf und wir beten gerne für dich. Aber es ist wichtig, dass du dich auch selbst an Gott wendest und sagst, ich will Gott suchen, ich will dem nicht ausweichen, ich will keine Abkürzung gehen. Manchmal gehen wir in unserem Leben solche Umwege, wie der König von Israel sie gegangen ist. 7 Tage Umwege. Das ist ein Bild für mich auf unser Leben, wie wir manchmal solche Umwege gehen, weil wir eigene Lösungen suchen, weil wir eigene Wege gehen wollen. Und wir holen uns Hilfe beim König von Juda, beim König von Edom. Die stehen gesprochen dafür zwar für andere Menschen, aber die letztendlich doch nicht unser Problem lösen können. Hol dir Hilfe beim lebendigen Gott und warte nicht erst, bis du in die Situation hineinkommst, wo es richtig schwierig ist. Und jetzt stellen wir uns mal diese Situation dieser drei Könige vor und ihrer großen Heere, die sie da mit sich hatten. Und wo sind sie unterwegs gewesen? In der Wüste von Edom. Das ist südlich vom Toten Meer. Und wer da mal gewesen ist, der weiß, dass das nicht gerade das netteste Gebiet ist. Das ist nicht so die grüne Wiese, wie wir sie, oder der grüne Wald, wie wir ihn hier um Felbert herum haben. Nein, nein, überhaupt nicht. Da ist alles karg, da ist kein Baum, kein Strauch, da ist heiß, da ist kein Wasser. Und ich sag dir, da hast du richtig ein Problem, wenn du da bist. Und wenn du dann erlebst, 7 Tage bist du unterwegs und hast auf einmal kein Wasser mehr, das Problem wird richtig, richtig, richtig groß. Also, wir müssen jetzt hier irgendwas tun, wir müssen irgendwas unternehmen, wir müssen gucken, ob es nicht einen Menschen gibt, der richtig den Draht zum Himmel hat, der uns jetzt hier helfen kann. Ja, Elisa, wir rufen Elisa, der ist doch ein Prophet des Herrn. Und der kommt dahin. Ja, Elisa war bereit zu kommen, aber der kommt dahin. Und was tut er? Und da kommen wir zu dem Teil, den ich vorhin vorgelesen habe, ab Vers 15. Schau noch mal direkt da rein in diesen Bibelversteil. Was hat er gemacht? Er hat gesagt, gibt es hier nicht irgendwo einen Harfenspieler? Ich brauche einen Harfenspieler, der mir in dieser Situation geistlich helfen kann, der einfach mir Hilfestellung geben kann, der geistlich mir Unterstützung geben kann. Wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, dann passierte genau das öfter. Wenn Harfenspieler da waren, also Musiker, sagen wir mal neudeutsch, Lobpreiser da waren, dann kam der Geist Gottes, dann wurde etwas freigesetzt. Das war so, als Saul da unterwegs war, als er im Auftrag seines Vaters Eselinnen gesucht hat. Da kam er da so hin und da begegnete er ein paar Propheten. 1. Samuel könnt ihr das nachlesen. Und die haben dort Gott gedient und haben geweissagt, waren in einer prophetischen Verzückung, heißt es. Also die waren stark von Gott berührt. Und das Gleiche passiert da mit Saul. Der Geist Gottes kommt über ihn, weil sie einfach in der Gegenwart Gottes stehen. Und Lobpreis war eine starke Hilfe für sie in dieser Situation. Hol dir einen Harfenspieler. Saul, der später eine negative Attacken gehabt, wo es ihm richtig schlecht ging. Und dann wurde David als Harfenspieler geholt. Und es hatte einen positiven Einfluss auf ihn. Aber hier geht es jetzt nicht nur äußerlich um das Musikalische. Warum halten wir hier Lobpreis? Warum praktizieren wir Lobpreis? Ganz einfach deswegen, weil wir unser Herz dadurch für Gott öffnen. Und wir geben dem Heiligen Geist Raum. Und damit sind wir eigentlich an dem entscheidenden Punkt heute Morgen, was zu tun ist, wenn es klemmt, wenn wir nicht so beten können, wie wir eigentlich uns es wünschen würden. Gib dem Heiligen Geist Raum. Hol dir einen Harfenspieler. Bei uns kann der Harfenspieler heute YouTube, Spotify oder was auch immer heißen, was für einen Musikdienst du nutzt. Früher hat man Schallplatten abgespielt. Ja, einige kennen auch CDs noch. Aber heute ist das ja alles anders geworden. Du hast das alles zur Hand. Hilfen, die dich in die Gegenwart Gottes bringen können. Und verlass dich dabei nicht auf Menschen, sondern verlass dich auf den Heiligen Geist selbst. Lade den Heiligen Geist ein. Und ich glaube, dass das gerade in dieser Phase total wichtig ist, dass wir uns nicht jagen lassen, sondern dass wir es schaffen, innerlich in diese Ruhe hineinzukommen, wo der Harfenspieler kommt, wo der Heilige Geist kommt, wo der Heilige Geist anfangen kann, unser Herz zu erfüllen und wo er genau das tun kann, was wir brauchen, dass wir erleben, Gott ist da. Und ich sage dir heute Morgen, der Heilige Geist der ist dein Harfenspieler, der kommen möchte über dein Leben und der dich in die Gegenwart Gottes führen möchte. Uns geht es oft so, wie uns der Apostel Paulus im Römerbrief schreibt, dass wir überhaupt nicht wissen, wie wir beten sollen. Wir haben keine Ahnung, wir sind schwach. Aber dann kommt der Heilige Geist. Und der Heilige Geist, Römer 8, Vers 26 bis 27, er hilft uns auf. Er nimmt sich deiner Schwachheit an, da, wo du nicht mehr kannst, wo du keine Ahnung hast, wie du das tun sollst. Er hilft dir selbst, er verwendet sich für dich. Er ist derjenige, der für dich zur Unterstützung herbeigerufen worden ist. Der Heilige Geist, dein Hafenspieler. Oftmals bin ich in so Situationen, da habe ich keine Ahnung, was ich beten soll, weil ich menschlich einfach überfordert bin. Da bin ich, wie man so sagt, mit meinem Latein am Ende. Wenn du mit deinem Latein am Ende bist, dann lad einfach heute Morgen den Heiligen Geist ein, dein Hafenspieler zu sein, zu kommen, dich zu erfüllen. Das Neue Testament beschreibt uns diese Erfahrung mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die Taufe im Heiligen Geist. Dass der Heilige Geist als dieser zur Unterstützung herbeigerufene Beistand, Paraklet, uns zur Hilfe kommt und diese Klemme löst. Er schafft es, du schaffst es nicht alleine. In dieser Woche war ein Monteur bei uns, der hat unseren Wasserhahn im Keller gewechselt, den Hauptanschlusshahn, die Wasseruhr war gewechselt worden und die Stadtwerke Felbert hatte gesagt, der Wasserhahn muss da getauscht werden. Und das ist 40 Jahre alt, unser Haus, oder älter, ich weiß es nicht genau. Und dann hat er versucht, der Monteur, den Wasserhahn da aufzukriegen. Und er hat es nicht geschafft. Und dann habe ich gesagt, hey, ich habe noch eine größere Zange, wollen Sie die größere Zange haben? Ja, sagt er. Helfen Sie mir, geben Sie mir bitte die Zange. Und dann sah ich da, wie er da rumgedreht hat und er hat es nicht geschafft. Und dann habe ich gesagt, darf ich gegenhalten mit der anderen Zange? Vielleicht schaffen Sie es dann und drehen nicht alles los. Und dann haben wir das gemeinsam gemacht. So, das ist ein Bild heute Morgen für dich. Wenn du es nicht alleine schaffst, der Herr kommt, der Heilige Geist kommt, ist ein bisschen humpelndes Bild, aber vielleicht hilft es dir. Der Heilige Geist, er hat immer noch ein größeres, besseres Werkzeug für dich, wenn du keine Ahnung hast, wenn du nicht weißt, wie es tun sollst. Und dann kannst du dich an Epheser Kapitel 6, Vers 18 festhalten und kannst dir Judas Kapitel 1, Vers 20 vorlesen, wo es heißt, dass wir zu jeder Zeit und zu jeder Situation im Heiligen Geist beten sollen. Betet im Heiligen Geist. Das ist so ein ermutigender Bibelvers, der dir hilft, den Fokus richtig zu setzen. Betet immer und zu jeder Zeit im Heiligen Geist. Was bedeutet dieses Gebet im Heiligen Geist? Der Apostel Paulus schreibt der Gemeinde in Korinth, das genauer im 1. Korinther Kapitel 14. Dort lesen wir, dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat und der Heilige Geist bewirkt dieses Gebet in einer anderen Sprache in uns, in einer Sprache, die ich nicht gelernt habe, das sogenannte Gebet in Zungen. Das ist eine Hilfe für dich. Das ist die Auswirkung, die der Hafenspieler in dein Leben hineingeben kann. Er ist so einer, der das in deinem Leben entklemmen kann. Wenn du anfängst zu sagen, ich öffne mich für den Heiligen Geist. Der Apostel Paulus erläutert das im 1. Korinther 14 nochmal deutlicher und er sagt, das Wichtigste ist, dass du eine vierfache Entscheidung triffst. Er zeigt uns im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 15, was wir tun können. Dass wir nämlich uns entscheiden können für das Gebet im Geist, für das Gebet mit unserem Verstand, also mit unserer Muttersprache, die wir gelernt haben. Er ermutigt uns, uns zu entscheiden für den Gesang im Geist, Und er ermutigt uns zu entscheiden für einen Gesang im Verstand. Und zwar interessant ist die Reihenfolge, die er uns hier gibt. Darf ich dich heute Morgen einladen, diese vierfache Entscheidung zu treffen? Ich will, ich will, ich will, ich will. Normalerweise sagen wir ja zu unseren Kindern, wenn wir sie gut erziehen, ich will ist tot. Aber in diesem Fall würde ich euch sagen, nein, ich will darf quicklebendig sein. Entscheide dich. Das ist das, was du tun kannst. Wenn's bei dir klemmt, dann nimmst du heute Morgen dieses Wort, was dir gegeben ist, und fängst an, dich zu entscheiden. Ich will beten mit meinem Verstand. Ich will beten im Geist. Und fängst du an, in dieser Sprache, die du nicht gelernt hast, zu beten. Und wenn du diese Sprache noch nicht empfangen hast, ich will für dich beten, dass du sie bekommst und dass du das tun kannst. Was passiert, wenn du so betest? Der Apostel Paulus sagt, du erbaust dich in erster Linie selbst. Das ist wie wenn du auf deinem Hometrainer sitzt zu Hause oder wenn du auf dem Fahrrad fährst. Du stärkst dich selbst, du trainierst und wie der Timo das so cool gesagt hat unlängst, die Auswirkungen davon sind nicht gleich sofort zu spüren. Und du sagst, jetzt mache ich mal ganz viel Sport. Nein, nein, das ist nicht das Geheimnis, sondern das Geheimnis liegt darin, beständig da dran zu bleiben. Und wenn du das tust, dann schließt sich auf einmal in dir etwas auf. Im Epheserbrief Kapitel 3 spricht der Apostel Paulus über die vierfache Dimension des Glaubens. Wir kennen ja nur normalerweise drei Dimensionen im Glauben. Aber er spricht über vier Dimensionen. Wollen wir uns diesen Vers mal genau anschauen? Epheserbrief Kapitel 3, Vers 16. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist. Hier ist wieder der Heilige Geist da. An dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Damit ihr imstande seid, und jetzt kommt es, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was Nummer 1 die Breite, was Nummer 2 die Länge, was Nummer 3 die Höhe und was Nummer 4 die Tiefe ist. Und zu erkennen die Erkenntnis, die alle Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Wie cool ist das denn? Es gibt nicht nur die menschliche Dimension die menschlichen Dimensionen, die uns bekannt sind, sondern Gott gibt uns weitere Dimensionen. Yonggi Cho war es, glaube ich, der in einem Buch unter dem Titel Die vierte Dimension den Heiligen Geist nochmal so in den Vordergrund gestellt hat. Ich will es nicht darauf limitieren, aber will uns heute Morgen sagen, Gott hat mehr Dimensionen für uns, als die wir erfassen können. Wir können normalerweise vier Dimensionen nicht erfassen. Aber Gott kann viel mehr. Und ich wünsche dir heute Morgen, dass diese Dimension des Heiligen Geistes in deinem Leben wirksam ist, dass der Heilige Geist dieses klemmende Ventil lösen kann. Er ist derjenige, der zur Unterstützung kommt. Er ist derjenige, der das bessere Werkzeug für dich hat. Er ist derjenige, dem du vertrauen kannst. Kommen wir zurück zu Elisa. Was passierte dann? Ich habe es vorhin gelesen. Elisa bekommt ein Wort vom Herrn, trotz dieses inneren Ärgers, der bei ihm da war. Dieser innere Ärger wurde durch den Heiligen Geist gelöst. Die Beziehungen wurden geklärt. Und dann hatte er Offenheit für den Himmel, Offenheit für diese göttliche Dimension. Und er hatte ein klares prophetisches Wort für diese drei Könige. Es wird Wasser kommen. Und er hat ihnen gesagt, dass sie graben sollen. Aber er hat ihnen gesagt, dass hier etwas Übernatürliches von Gott her geschieht. Und das Problem war geklärt. Magst du heute Morgen so mit deinem Durst, mit deinem Wassermangel zu Jesus kommen? Wir wollen diese Zeit heute Morgen in unserem Gottesdienst damit schließen, dass wir dieses Gebet gemeinsam zu unserem Herrn richten. Unsere Harfenspieler, die wir heute Morgen hier haben, werden uns dabei helfen. Und wir danken Gott, dass wir so zu ihm kommen dürfen und dass wir zu unserem Gott sagen dürfen, Herr, hier bin ich. Heiliger Geist, komm du neu in mein Leben hinein. Heiliger Geist, ich lade dich neu ein, in meinem Leben dieser Unterstützer zu sein. Dieser Unterstützer, den ich brauche, mit dem ich unterwegs sein kann. Magst du zu Hause, wo du bist, dich an deinem Platz erheben? Mögt ihr wenigen, die hier im Saal seid, euch auch von euren Plätzen erheben, als ein inneres Zeichen, wir stehen vor unserem lebendigen Gott. Wir schauen auf ihn, unseren lebendigen Gott. Und während unsere Musiker jetzt anfangen zu spielen, darfst du von Gott empfangen. Darfst du den Heiligen Geist einladen, ganz neu in dein Leben hineinzukommen. Wenn du diese Erfahrung der Erfüllung mit dem Heiligen Geist bisher noch nicht gemacht hast, ich lade den Heiligen Geist jetzt ein, dass er in deinem Leben wirksam ist, dass er kommt und dass er dich beschenkt. So beten wir, Heiliger Geist, komm in Entmutigung hinein. Komm hinein in Situationen, wo Krankheit dominiert, wo Hoffnungslosigkeit sich breit gemacht hat. Komm hinein, Heiliger Geist, Harfenspieler Gottes, komm du. Berühr du jeden Einzelnen. Gib du heute Morgen neue Hoffnung, gib du neue Ermutigung, gib du neue Kraft vom Himmel her. Wir bitten, dass es von dir kommt. Komm, Heiliger Geist. Herr, ich danke dir, dass du jetzt wirkst. Ich danke dir, dass du bei den Menschen wirkst, die noch keine persönliche Beziehung zu dir haben. Ich danke dir, dass du wirkst bei denjenigen, die in Distanz zu dir stehen. Wir haben heute Morgen für dich gebetet, der du früher mal beim Glauben warst, der du Teil dieser Gemeinde warst und der du heute nicht mehr mit Jesus unterwegs bist. Wir haben für dich gebetet und haben dich zurückgerufen, zu Jesus zurückzukommen. Wir segnen dich ganz besonders, dass der Harfenspieler in deinem Leben wirksam ist, dass der Harfenspieler dich berührt und dich freisetzt. Danke, Herr. Danke, Herr.